Ich habe am Anfang mal eine Frage. Ich kann die jetzt nur an die Männer stellen, aber die funktioniert andersrum bestimmt auch so gut. Wer von euch hat von seiner Frau schon mal ein Buch hingelegt bekommen, so mit der Bitte, das auch mal zu lesen, ist gar nicht so schlecht, kann dich im Glauben weiterbringen oder sonstigen Argumenten? Ah, das sind schon mal ein paar da, gut. Ging mir auch schon hin und wieder so. Meistens war dann meine Antwort, ja, leg mal dahin. Irgendwann lese ich es dann. Das liegt denn da ziemlich lange. Also in Wirklichkeit steht es irgendwann wieder im Regal, weil ich es nie angefasst habe. Irgendwann höre ich dann in irgendeinem Vortrag, in einer Predigt von irgendeinem Freund oder so, ja, da gibt es doch dieses oder jenes Buch. Handelt sich diesmal nicht um die Bibel. Wäre doch gut, das könntest du mal lesen, das bringt dich da weiter, das kann hier dies und das und hilft dir dort. Mir fällt dann ein, Buch kenne ich irgendwie, habe ich schon mal gesehen, steht bei uns daheim im Regal. Ich packe es dann aus dem Regal raus, fange irgendwann an zu lesen. Und warum auch immer taucht irgendwann so die Frage auf, warum ich ausgerechnet jetzt das Buch hole, warum ich das jetzt anfange zu lesen. Ja, hat halt der und der gesagt, wäre vielleicht nicht schlecht, könnte ich mir mal holen. Ja, habe ich dir das nicht vor 3 Jahren schon mal gesagt? Möglich. Ich weiß nicht, wie bei euch so die Situationen sind, ob euch das bekannt vorkommt oder nicht. Aber hätte ich dieses Buch nicht gelesen, würden die Themen meiner nächsten Predigten wohl andere sein. Ja, die Themen stehen unter dem großen Thema Gott suchen, Großes erwarten. Johann hat letzte Woche über den Auftrag unserer Gemeinde gepredigt und über die Vision. Dort heißt es in der Vision, wir wollen in den nächsten Jahren möglichst viele Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe mit der befreienden Wahrheit Gottes erreichen. Ich habe dann darüber nachgedacht, so mir ein paar Gedanken gemacht und bin dann auf zu dem Schluss gekommen. Das heißt ja quasi, wir wollen mehr erreichen, wie jetzt da sitzen. Wir wollen mehr Leute erreichen. Sollen welche dazukommen? Wie soll das jetzt schon wieder funktionieren? Da sitzt vielleicht einer, der sieht es ganz realistisch und meint dann so, ja okay, wenn ich mich ganz arg anstrenge, so bis Ende 2018, 2 Stück, das könnte ich irgendwie schaffen. Nebendran sitzt einer, ist ein bisschen optimistischer. Ja, bis Ende nächstes Jahr ist noch eine gewisse Zeit. Wenn wir alle zusammen machen, wenn wir alle jetzt voll reinhauen, 10 sind möglich, das können wir irgendwie erreichen. Irgendwann kommt eine Stimme irgendwo ganz hinten aus der letzten Reihe. Warum nur so kleine Zahlen, die für uns möglich sind? Zahlen, die wir für sinnvoll halten. Was für uns greifbar ist. Warum nicht irgendwas Unmögliches, so wie 100 bis Ende nächsten Jahres? Wer von uns würde sich nicht umdrehen und fragen, ist bei dir im Kopf eigentlich noch alles richtig? Stimmt bei dir noch alles? Also ich würde wahrscheinlich schon zu denen gehören, die erstmal sich umdrehen und nachfragen, ob da noch alles stimmt. Ihr müsst jetzt kein Handzeichen geben. Wie ihr das so seht, aber einfach so, ja. Du guckst, du lebst hier, du kennst Pullingen, du siehst, wie es hier abgeht. Das ist völlig utopisch, völlig unmöglich. Das kann gar nicht erreicht werden. Der von hinten sagt dann, ja, wir reden doch hier von einer Vision. Wenn es für mich schon aus eigener Kraft machbar ist, wenn ich denke, ja, so 2 bis Ende nächsten Jahres, kann ich vielleicht schaffen, dann ist es doch keine richtige Vision. Dann ist es ein Plan, den ich habe und den ich einfach durchführe. So eine Vision gehört was Unmögliches dazu, das ich vielleicht nicht unbedingt aus eigener Kraft schaffe. Sondern nur, wenn andere mitverantwortlich sind. Wenn Gott selbst dafür verantwortlich ist. Denn für was soll ich denn beten, wenn eh schon alles möglich ist? Wenn ich schon weiß, ah okay, die 2 bis Ende nächsten Jahres, ich frag den mal, ich guck da mal und so weiter, das klappt schon irgendwie, kriegen wir hin. Dann brauche ich auch nicht mehr dafür beten, dass irgendwas passiert. Aber Gebet ist doch auch da, um Unmögliches möglich zu machen. Wirklich? Kann Gebet Unmögliches möglich machen? Also ich glaube schon. Aber was heißt es zu beten? Was kann es für Folgen haben? Und was ist eigentlich, wenn ich bete und es passiert gar nichts? Oder genau das Gegenteil, was ich mir eigentlich gewünscht habe, was ich mir vorgestellt habe. Das sind so Fragen, die ich in den nächsten Predigten anschauen möchte. Als Grundlage dafür habe ich eine Geschichte aus dem Talmud. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Der Talmud, das sind gesammelte Schriften von Rabbinern, das sind Kommentare, teilweise auch so eine Art Lexikon, wo die Gesetze ausgelegt wurden von den Rabbinern, wo drin steht, wie gewisse Feiertage zu feiern sind. Quasi irgendwie so ein großer Kommentar mit Lexikon zur Tora, zu dem Alten Testament, wo die Juden immer wieder einen Blick reinwerfen. Dort finden wir die Geschichte von Honi. Laut dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius soll er im 1. Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Im 1. Jahrhundert vor Christus, also der letzte Prophet, den wir aus der Bibel kennen, der ist da jetzt ungefähr 400 Jahre tot. Ich weiß nicht, ob das Volk Israel selber noch Wunder erlebt hat, an Wunder geglaubt hat. Oder ob sie nur noch so vom Hören sagen mussten, ja, wir haben da einen großen Gott, der kann ganz viel, wir haben hier was erreicht, da was schon erreicht, das und das erlebt. Ja, wie war es zu den Zeiten Honis? Es hat eine große Dürre geherrscht. Es war trocken, es wuchs nichts mehr. Und irgendwann hat man ein paar Leute zu Honi hingeschickt. Der hat irgendwie so ein bisschen außerhalb gelebt und hieß einfach, ja, Honi ist so ein Mann, der wirklich noch mit Gott lebt, der an Gott glaubt, der eine gute Beziehung zu Gott hat. Und sie haben dann hingeschickt, hey Honi, hier, du hast doch hier gute Beziehung zu Gott, bete doch mal, guck doch mal, dass irgendwas passiert, dass es regnet. Und er hat gesagt, ja, okay, aber geht erstmal heim und holt eure Passaöfen rein. Also es muss irgendwie so zur Zeit des Passafestes gewesen sein. Die Passaöfen waren Lehmöfen, die nur für das Fest da waren. Also vermutlich hat sich gedacht, okay, könnte vielleicht regnen, holen wir die lieber rein, nicht, dass nachher das ganze Fest in die Hose geht, weil die Passaöfen alle weggelaufen sind. Er hat also von Anfang an dran geglaubt, an das, was er tun soll. Er hat dann gebetet und es ist nichts passiert. Ja, was ist dann die Reaktion? Okay, ich habe jetzt gebetet, aber passiert nichts. Okay, taugt wohl nichts, lass mal lieber mal. War auch so die Frage, die von seinen Schülern kam. Ja, und jetzt hast du gebetet, ist so nichts passiert. Stehst du jetzt völlig lächerlich da. Aber Honi hat sich dann einen Stock geholt, hat einen Kreis in den Sand gezogen. Hat sich in den Kreis hineingestellt. Hat gesagt, er macht es jetzt wie Habakuk. Habakuk hat sich mal auf einen Aussichtsturm gestellt und hat gesagt, so, ich bleibe jetzt dort stehen und ich warte jetzt, bis der Herr mir sagt und eine Antwort gibt auf, bis der Herr mir was sagt und mir eine Antwort gibt auf die Klage, die ich ihm vorgebracht habe. Also er hat jetzt einfach den Kreis dahin gemalt und gesagt, er macht es wie Habakuk. Er hat sich in den Kreis reingestellt und zu Gott gebetet. Ja Gott, guck mal, deine Kinder, die sind zu mir gekommen, die haben sich an mich gewandt. Weil sie einfach der Meinung sind, dass ich wie ein Sohn für dich bin, dass ich in deinem Haus oder in deinem Vorhof lebe. Und ich schwöre jetzt vor deinem Namen, ich gehe nicht aus diesem Kreis raus, bis es anfängt zu regnen. Es hat dann angefangen, so ein bisschen getröpfelt. Seine Schüler haben gesagt, ja, siehst du, Honi, guck, kannst du aus deinem Kreis wieder rauskommen, dein Gebet wurde erhört. Wir werden auch nicht sterben, es kommt ja ein bisschen Wasser. Aber Honi ist nicht rausgegangen. Er hat dann zu Gott gesagt, ja Gott, was soll das jetzt sein? Ich will Regen. Richtig, unsere Zisternen sind leer. Wir brauchen Regen, dass die Zisternen voll werden, dass wir wieder überall Wasser haben. Es begann zu stürmen, zu schütten. In Berichten heißt es, ja, ein Regentropfen hatte ungefähr einen halben Liter Wasser. Also das war schon recht ordentlich. Seine Schüler sind dann wieder gekommen. Ja, okay, Honi, es funktioniert mit dem Beten. Aber was soll das jetzt? Jetzt geht nur die ganze Welt unter, es kommt hier ein Riesensturm, da können wir auch nichts damit anfangen. Honi ist immer noch nicht aus seinem Kreis rausgegangen. Er hat zu Gott gebetet und zu Gott gesagt, ja Gott, ich brauche einen segensreichen Regen, einen willkommenen Regen. Einen Regen, wo es einfach regnet, dass alles wächst, dass alle zufrieden sind, dass es vorwärts gehen kann, nicht, dass wir hier ersaufen oder sonst irgendwas. Wir brauchen einfach so einen richtig schönen Regen. Und es hat normal geregnet, konnte wieder alles wachsen. Die Juden sind auf den Tempelberg gegangen, haben Gott gelobt. Irgendwann kamen sie zwar dann wieder zu Honi und haben gemeint, so Honi, kannst du jetzt mal beten, dass wieder aufhört mit Regnen? Das ist jetzt genug. Honi hat dann gemeint, ja, komm, bringt mir ein Kalb als Dankopfer. Und hat dann zu Gott gebetet. Ja, er weiß auch nicht, was er machen soll. Erst ist es trocken, sie werden gestraft, sie können nicht damit umgehen. Jetzt kommt Regen, es kommt was Gutes, sie können auch nicht damit umgehen. Er weiß jetzt auch nicht, aber es wäre doch schön, wenn es aufhört mit Regnen. Honi bekam den Beinamen der Kreiszieher. Ich glaube, es ist klar, warum er der Kreiszieher heißt. Er seinen Kreis im Boden gezeichnet hat. Er hat Gott für etwas gebeten, was nötig war, um das Volk zu retten, um es vor dem Hunger zu retten. Er hat um das Problem herum einen Kreis gezogen und das Problem dann umbetet. Ich habe auch in der Bibel so eine Umkreisungsgeschichte gefunden. Wem fällt sie ein? Im Alten Testament? Jericho, genau. Jericho wurde auch umkreist. Wir finden die Geschichte bei Josua im 6. Kapitel. Das Volk Israel, das lagerte vor Jericho, war da endlich angekommen. Sie haben ihre Zelte aufgebaut, haben ihre Rituale wieder eingeführt. Die Kinder wurden alle beschnitten, was in der Wüste nicht alles durchgeführt wurde. Sie haben das Passafest wieder gefeiert. Das Manna war vorbei. Und ich denke, sie waren einfach auch mal froh, wieder hier anzukommen. Mal was anderes, wie immer nur den Sand, die Wüste. Sie sehen wieder was anderes. Und dann sehen sie Jericho vor sich. Eine große Stadt mit riesigen Stadtmauern. Alles zu, wenn man so davor steht, ja. Weiß man nicht, was man denn machen soll. Gott sagt so, okay, wir sind jetzt hier eine Woche beschäftigt. Er läuft jetzt jeden Tag einmal schweigend um die Stadt. Und zwar zuerst alle bewaffneten Krieger, dann 7 Priester mit Widderhörnern, die ganze Zeit geblasen werden. Dahinter Priester mit der Bundeslade und dann das ganze Volk. So soll es jeden Tag laufen. Josua hat ihm immer noch extra befohlen, dass er keinen Ton hören will, dass sie wirklich still sind. Also lauft hier rum, konzentriert euch drauf. Macht nichts anderes. Handy weg, iPad aus, kein Facebook, kein sonst irgendwas. Nur darauf konzentrieren. Still rumlaufen und sonst nichts. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie lange das gedauert hat, so einmal drumherum. Aber wenn ich mir jetzt so gucke, wie groß die Städte damals waren, ich denke mal, so einer halben Stunde dürfte man einmal um Jericho rum gewesen sein. Vielleicht auch eine Dreiviertelstunde oder so, aber es war jetzt nicht, dass man da irgendwie den ganzen Tag beschäftigt gewesen wäre. Und in Vers 8 heißt es dann, nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die 7 Priester mit den Widderhörnern in der Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Sie waren also nicht alleine, als sie im Jericho rumgingen. Es war nicht nur eine Show, wo sie rumliefen und zeigten, so, hey, ihr Jericho, guckt mal runter, seht ihr unsere ganzen Krieger? Macht vielleicht lieber mal die Tür auf, ist besser für euch. Aber dazu hätte die Gegenwart Gottes nicht mit rumlaufen müssen. Uns irgendwie toll präsentieren, was wir alles können, was alles gut ist. Dazu ist die Gegenwart Gottes absolut nicht nötig. Aber ich weiß nicht, wie es so bei dir ist, aber wenn ich ganz still bin, still werde, keine Ablenkung habe, ob ich jetzt draußen spazieren gehe oder zu Hause auf dem Sofa sitze, wenn keine Ablenkung da ist, fange ich an nachzudenken. Ich glaube, wenn man so eine halbe Stunde im Jericho rumläuft und ganz still ist, nur die Widerhörner hört, ich glaube, das Volk Israel hat auch angefangen nachzudenken. Ich kann eigentlich quasi in zwei Richtungen denken. Zum einen, was muss ich noch alles machen? Was steht noch an? Was kommt noch? Was könnte vielleicht passieren? Und zum anderen, ja, wie sah mein Leben bisher eigentlich aus? Was war? Was ist schon passiert? Was habe ich schon alles erlebt? Wenn man dann zum Jericho rumläuft, ich denke, man stellt sich auch die Frage, will ich überhaupt, was ich hier gerade mache? Bin ich hier überhaupt am richtigen Platz? Will ich die Stadt angreifen? Die Mauern sind doch eh viel zu hoch. Gott, warum laufen wir hier eigentlich rum? Warum haben wir nicht Rammböcke, brennende Pfeile, sonst irgendwas? Warum laufen wir nur still und stumm um die Stadt rum? Das sollen wir jetzt die nächsten 6 Tage auch noch machen. Oder sie fangen an zu überlegen, ja, was waren die letzten 40 Jahre, als wir in der Wüste umherirrten? Was hat Gott nicht alles Verrücktes getan? Gerade eben hier durch den Jordan durch. Wir sind einfach durch diesen Fluss durchgelaufen. Als wir damals fast verdurstet sind, kam einfach Wasser aus dem Stein raus. Was meine Oma damals noch erzählt hat, hier, durchs Rote Meer durch, rechts und links eine Wassermauer. Konnten einfach durchlaufen. Ich glaube, die Schlacht um Jericho hat in dem Moment schon stattgefunden. Zwar im Kopf der Leute. Vertraue ich Gott und mach, oder vertraue ich ihm nicht? Ich glaube, wenn man dann 6 Tage rumgelaufen ist, dann ist man schon an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, ich gehe heim, hat alles keinen Sinn. Was Gott davor hat, kann doch eh zu nichts führen. Oder ich bleibe dran. Ich vertraue Gott. Ich glaube auch nicht, dass es zufällig 6 Tage waren. In 10 Geboten heißt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag, das ist mein Tag, der gehört mir, da gelte ich. Nach 6 Tagen ist für einen Menschen nichts mehr möglich. Er hat 6 Tage gearbeitet, kann nichts mehr machen, dann kommt aber der 7. Tag. Da kommt Gottes Tag. Wir wissen ja, wie die Geschichte im Jericho endet. Am 7. Tag sind sie dann 7-mal rumgelaufen, hat also ein bisschen länger gedauert wie die Tage davor. Aber hinterher ist Jericho gefallen. Ja, was hat es mit der Gegenwart Gottes, die dabei ist, auf sich? Diesen Vers 8 heißt, die Gegenwart Gottes war mit dabei. Wozu ist die Gegenwart Gottes da? Was bringt sie uns? Oder wozu soll die in so einem Prozess überhaupt da sein? Ich glaube, in einem Leben besteht immer wieder die Möglichkeit, an einen Punkt zu kommen, wo wir sagen, okay, es ist nichts mehr möglich, Gott, du musst jetzt was machen. Meistens in irgendwelchen Notsituationen. Muss jemand ins Krankenhaus, das Geld auf dem Konto ist zu Ende, der Monat ist noch recht lang oder sonst irgendwas. Ich glaube, euch fallen auch ein paar Beispiele ein, die man hier einsetzen könnte. Und gerade in solchen Situationen wollen wir Gott immer gern dienen. Aber nur als Berater. Wir wollen Gott in den Situationen genau sagen, was er zu tun hat. Da wissen wir immer ganz genau, was jetzt dran ist. Was das Beste für uns ist. Und sind da auch oft der Meinung, wenn wir jetzt nur fest genug dafür beten, dann muss auch Gott machen, was wir jetzt brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken so kennt. Aber ich habe mal ein Beispiel gehört. Klar, es ist ein Stück weit realitätsfern und ein bisschen überspitzt. Aber es macht, glaube ich, klar, wie wir Christen manchmal so ticken. Da im Himmel hier, Gebetszentrale, die heilige Dreieinigkeit sitzt gerade da und meint dann, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen Pause. gehen raus, Golf spielen. Hier, Gabriel, komm mal, du übernimmst mal jetzt Dienst in der Gebetszentrale. Drei gehen raus, spielen Golf. Nach 2 Minuten kommt Gabriel raus und schreit, hey, hier, da ist eine rote Lampe angegangen. Da ist einer, der hat gebetet, dass er nicht ins Krankenhaus muss. Vater meint dann so, ja, und einer, wenn der das jetzt betet, interessiert mich gerade nicht. 5 Minuten kommt er wieder, hey, ich glaube, der hat einen Freund angerufen. Da sind jetzt 2 Lampen an. Sollte es unbedingt jetzt mal was tun. Jesus meint dann so, ja, 2, warum soll ich jetzt mal was machen, nur wegen 2? Halbe Stunde später kommt er wieder rausgerannt. So, jetzt haben wir ein großes Problem. Jetzt leuchten hier 100 rote Lichter. Da kommen 100, dass er nicht ins Krankenhaus muss. Ich glaube, der hat eine Rundmail jetzt an die ganze Gemeinde geschrieben. Jetzt haben wir keine andere Möglichkeit. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Ich glaube, das ist schon in unserem Kopf oft so drin, dass wir so denken. Aber es ist leider nicht so. Oder es ist zum Glück nicht so. Es wäre das Gleiche, wie wenn Lotte zu mir kommen würde, sitzt so im Büro, sie kommt her und meint so, Papa, ich brauche jetzt Kekse. Ich sag nein. Meint dann so, ich habe einen Plan B. Geht raus, geht einmal die Straße entlang, sammelt alle Kinder ein, die sie so findet. Stehen dann 20 Kinder bei mir im Büro und schreien nach Keksen. Muss ich ihnen jetzt Kekse geben? Natürlich nicht. Ich glaube, was den Unterschied ausmacht mit der Gegenwart Gottes, die das Volk Israel mitgenommen hat, um Jericho rum. Das finden wir im Matthäusevangelium. Matthäus 18, Vers 20 heißt es, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Da heißt es nicht, wo 2 oder 3 mit dem Gebetsanliegen von Kolja Wald zusammenkommen. Oder wo 2 oder 3 mit dem Gebetsanliegen von Kolja Wald übereinstimmen, da bin ich da. Nee, da heißt es, wo sie in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich unter ihnen. Das heißt aber jetzt nicht, das Ganze, was ich gerade gesagt habe, auch mit den Rundmail schreiben, Freunde mit reinbeziehen und so weiter, dass wir alle unsere Anliegen jetzt alleine vor Gott zu bringen haben. Es ist wichtig, dass wir mit Freunden zusammen beten. Dass wir in Gruppen beten. Und dass wir dabei nicht einfach nur irgendwelche Anliegen nachplappern. So nach dem Thema, okay, du willst dich ins Krankenhaus. Ja, klar. Es will keiner, dass irgendjemand ins Krankenhaus jetzt muss, wegen einer OP oder sonst irgendwas. Aber es heißt im Vers davor, Matthäus 18, Vers 19, und ich sage euch, wenn 2 von euch hier auf Erden darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Es geht hier ganz klar nicht darum, einer Meinung zu sein. Okay, wir sind jetzt alle der Meinung, du musst dich ins Krankenhaus, dann wird Gott es schon so erfüllen. Sonst wäre es ja recht einfach. Wenn ich auf einmal der Meinung bin, ja, ich sollte jetzt unbedingt einen Porsche haben, dann überlege ich, ja, Ulla könnte auch der Meinung sein, dass ich einen Porsche brauche. Gehst du zum Ulla hin, der sagt so, ja, könnte schon sein, ich glaube, da stimme ich mit dir überein. Wir stimmen miteinander überein, komm, lass uns dafür beten. Wenn es so wäre, wenn wir irgendwie jemand finden, der mit uns übereinstimmt, dann würden wir den ganzen Plan ohne Gott machen. Es geht darum, im Namen Jesu übereinzustimmen, mit Gott übereinzustimmen, um für eine Sache zu beten. Deshalb ist die Gegenwart Gottes mit dabei, als das Volk um Jericho rumzieht. Denn die Frage lautet dann irgendwann, ja, Gott, du siehst das Problem, du siehst, wovor wir stehen. Aber es heißt dann nicht, Gott macht das und das, sondern irgendwann kommen wir an den Punkt zu fragen, okay Gott, was hast du überhaupt vor? Wie hast du dir das Ganze gedacht? Wie soll das Ganze weitergehen? Wie soll das ausgehen? Ich glaube, wenn wir immer wieder neu, jeden Tag mit den Fragen vor Gott kommen, fangen wir an, Gott zu suchen. Wir müssen Gott suchen, um zu erfahren, was er sich gedacht hat, was er vorhat und wie er unser Jericho meistern will. Deshalb sind die auch nicht nur einen Tag rumgelaufen, sondern 6 Tage lang. Ich weiß nicht, wie dein Jericho aussieht. Brauchst du ein Wunder in der Jobsuche, der Familie? krank? Oder betest du schon seit Jahren für irgendwelche Freunde, dass sie Jesus finden? Du wartest schon so ewig, aber es passiert irgendwie nichts. Das Gute und das Schlechte an solchen Problemen ist, dass sie uns zum Beten bringen. Das Gute ist einfach, ja, dass wir anfangen zu beten. Das Schlechte ist einfach, oft brauchen wir die Probleme, dass wir überhaupt anfangen zu beten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn alles super läuft, alles top läuft, wie viel du betest. Vielleicht nicht auch viel anders wie bei mir. Wenn alles gut läuft, ja, dann läuft das Gebet halt so nebenher. Wenn die Kacke dann am Dampfen ist, dann komme ich eher so auf die Idee, okay, ich muss Gott mehr suchen, ich muss mehr beten. Ich weiß auch nicht, inwieweit das Volk Israel damals noch für ein Wunder von Jericho gebetet hat. Gott hat Abraham damals das Land verheißen. Egal. Er hat verheißen, dass sie ein neues Land bekommen. Das ist jetzt 400 Jahre her. Jericho, da ging es nicht nur darum, eine Stadt zu haben, eine Stadt einzunehmen. Jericho war die Erfüllung von der Verheißung, die Gott 400 Jahre vorher gegeben hat. Und Gott, er wird immer seine Zusagen halten. Es dauert manchmal recht lang. 400 Jahre ist jetzt schon eine recht lange Zeit, aber die Frage ist auch, sind wir bereit, so lange dafür zu beten? Vielleicht haben sie wirklich die 400 Jahre durch intensiv dafür gebetet. Weil Gott es ihnen verheißen hat, sie genau wussten, okay, Gott hält seine Verheißung, Gott hält seine Zusagen. Sie wussten genau, was sie wollen. Sie wollten, dass Gott seine Zusage hält, dass sie dieses neue Land bekommen. Ich weiß nicht, ob wir manchmal keine Wunder erleben, keine Gebetserhörung erhalten. Weil wir gar nicht wissen, was wir überhaupt wollen. Weil wir nicht wissen, wie unser Jericho aussieht, dass wir zum Beten haben. Ein Pastor in Südkorea hat mal gesagt, dass Gott mit unkonkreten Gebeten recht wenig anfangen kann. Sind unsere Gebete konkret? Wissen wir, was wir beten? Was wir umkreisen, was unser Jericho ist? Haben wir so Anliegen, die wir einfach konkret haben, die wir immer wieder vor Gott bringen, die wir immer wieder umkreisen? Das Volk Israel hat Jericho damals eingenommen. Ein paar Jahre später, Jericho wurde in der Zwischenzeit wieder aufgebaut, kam Jesus nach Jericho. Vor dem Tor saß ein Blinder, er hieß Bartimäus. Jesus kam dann zu ihm, hat ihn gefragt, Bartimäus, was willst du, dass ich tue? Ich weiß nicht, eigentlich doch eine völlig bescheuerte Frage. Jesus sieht doch selber, dass der blind ist und dass er irgendwie mal wieder sehen sollte. Ich glaube, Jesus weiß es auch genau. Aber Jesus will von Bartimäus hören, was er will. Bartimäus, sag mir, was ich machen soll. Bartimäus sagt ihm, dass er wieder sehen möchte und Jesus sagt ihm, dass sein Glaube ihn gerettet hat. Er kann jetzt wieder sehen. Was ist, wenn Jesus dir die gleiche Frage stellt? Was willst du, dass ich dir tue? Haben wir eine Antwort auf die Frage? Haben wir konkrete Anliegen, wo wir wirklich Jesus antworten könnten, Jesus, mach bitte das für mich. Vielleicht fängst du an, dir Dinge aufzuschreiben, die du dir wünschst, dass Jesus sie dir tut. Wovon du träumst, was dir fehlt und fang an, die Dinge zu umkreisen. Und such dann die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dann wird sie unter Umständen auch klarer herausstellen, ob du irgendwie von Gott was willst, was eigentlich gar nicht passt. Ob Gott ganz anders denkt als du selbst. Und ich glaube, deshalb ist es gut, andere Leute mit reinzunehmen ins Gebet. Nicht alleine alles vor Gott zu bringen, sondern gemeinsam Gott zu suchen. Wir brauchen Leute, die nicht einfach nur unser Gebet nachplappern, unser Anliegen nachplappern, sondern vor Gott gehen und vor Gott sind. Als wir aus Marburg zurückkamen im Sommer, ich wusste, dass ich mein Anerkennungsjahr hier mache, war es für mich völlig klar, okay, wir brauchen jetzt eine Wohnung, aber die Wohnung muss im Vollingen sein. Für mich kam nichts anderes in Frage. Alles andere, wo dachte ich so, ja, okay, außerhalb wohnen will ich nicht, passt nicht. Ich habe für eine Wohnung im Vollingen gebetet. Wahrscheinlich würde ich heute noch für eine Wohnung im Vollingen beten. Und mich fragen, ja, komme ich jetzt endlich mal von der Straße runter? Wo soll ich denn einziehen? Gott wusste, dass ich eine Wohnung brauche. Das habe ich ihm oft gesagt. Aber ich habe ihm immer gesagt, ich will eine Wohnung in Vollingen. Ich bin froh, dass Johann in seinen Gebetsmails nicht geschrieben hat, dass wir eine Wohnung in Vollingen suchen. Sondern er hat reingeschrieben, dass wir eine geeignete Wohnung suchen. Es ist so, es wurde nicht einfach das Anliegen, das ich hatte, nachgeplappert. Andere, die dafür gebetet haben, haben anders dafür gebetet. Irgendwann bin ich auch bereit geworden, meinen Suchradius zu erweitern und habe im Internet, wenn ich irgendwo Wohnungen gesucht habe, auch außerhalb von Vollingen gesucht und nicht nur im Vollingen selber. Aber es ist oft so, wir sind manchmal von irgendwas überzeugt. Dass Gott es so machen muss, dass Gott es so zu tun hat. Dass genau das ist, was wir von Gott wollen. Dass wir auch dem Geist teilweise vorgeben, was er uns zu sagen hat. Wir können den Geist in uns manipulieren, wir können ihn runterdrücken und hören dann Dinge, die wir für das Führen Gottes halten. Meistens enden wir dann in einer Sackgasse. Deshalb brauchen wir Freunde, die denselben Geist haben. Wenn irgendwann in einem Anliegen dann 3 Freunde anderer Meinung sind als du, dann könnte man vielleicht doch irgendwann nachdenken, okay, vielleicht habe ich das richtige Anliegen, aber ich denke in eine falsche Richtung weiter. Ich höre gar nicht auf Gott, gebe Gott gar nicht die Möglichkeit, mit mir zu reden. Beim Ersten, der kommt und was anderes sagt, kann man ja vielleicht noch sagen, ach, das hast du wahrscheinlich selber ausgedacht, das ist bestimmt nicht Gott, der da geredet hat. Aber der Zweite dann kommt, und der Dritte kommt, und alle weisen in eine andere Richtung als du selbst. Vielleicht sollten wir dann doch irgendwie mal überlegen, ob wir dem Geist Gottes ausreichend Raum geben. Gott will, dass wir jeden Tag immer wieder neu zu ihm kommen. Immer wieder mit der Frage, Gott, wie willst du es machen? Was hast du mit mir vor? Wo willst du mich weiterbringen? Vielleicht muss ich mit Gott zusammen erst noch vieles andere in Ordnung bringen, bis wir an dem Punkt sind, wo Gott der Meinung ist, dass wir bereit sind für dieses Anliegen, mit dem wir am Anfang zu ihm kamen. Vielleicht sagt Gott, ja, das Anliegen passt schon, aber davor ist noch dies und das und das fällig. Da sollten wir erstmal rangehen. Wir kommen nur oft gar nicht bis dahin. Wir sehen unser Jericho. Wir laufen einmal drumherum. Merken dann, ja, gut, ich wollte das. Jericho ist nicht zusammengestürzt, ist nichts passiert, ist nichts gewesen. Ich lasse es mal lieber, klappt eh nicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen hartnäckiger. Ich schaffe es 2-mal um Jericho rum. Oder auch 3-mal. Aber 6 Runden lang dran zu bleiben, jedes Mal sehen, ja, wir sind jetzt rumgelaufen, aber es hat sich nichts getan, es ist nichts passiert. Das klingt doch zu viel. Aber kommen wir dann wirklich an den Punkt, wo wir Gott sagen können, dass wir am Ende sind? Dass nur noch ein Wunder helfen kann. Dass wir bereit sind, so lange für dieses Wunder zu beten, bis es kommt. Ich bin der Meinung, meistens geben wir schon viel zu früh auf und denken dann, ach, geht schon irgendwie weiter, geht dann halt anders. Ich weiß nicht, wenn ihr so auf euer Leben zurückblickt, so überlegt, was ihr schon so für Ziele hattet, für Projekte in Angriff genommen habt, wenn ihr so zurückdenkt, gibt es Punkte, wo er sagt, da habe ich zu früh aufgegeben. Und gut, ich mache bei euch alle mal einen Kurs, wie erreiche ich jedes Ziel. Ich will dir Mut machen, Kreise zu ziehen. Probier es einfach mal aus. Jesus auf die Frage zu antworten, was willst du, dass ich dir tue? Es hat jetzt zwar recht lange gedauert, aber in der Zwischenzeit mir ein Buch angeschafft. Also ein kleines Büchlein halt. Wo ich meine Anliegen sammle, wo ich meine Wünsche sammle. Und aufschreibe, was ich wirklich konkret mir vorstelle, was ich mir wünsche. So kann ich sehen, wenn Gott irgendwas tut, wenn Gott irgendwas macht. Ich irgendwann beim Durchblättern so merke, oh, krass, hierfür muss ich gar nicht mehr beten. Da hat Gott schon was getan. Ich kann dankbar sein, dass er was dafür getan hat. Und auf der anderen Seite vergesse ich nicht so viel. Im Alltag ist man so schnell abgelenkt. Und dann hat man doch viele Anliegen, wo man einmal um Jericho rum ist und dann wieder liegen gelassen hat und gedacht, ja, vielleicht komme ich irgendwann anders mal wieder hier vorbei. Oft sind es auch Anliegen, wo wir wirklich ewig rumgehen. Wo wir Gott um irgendwas Großes bitten, wo wir ein Wunder brauchen, wo wir ein Wunder erleben wollen. Aber wenn ich 7 Anliegen habe, die ich umkreise, und es erfüllen sich nur 2, dann habe ich schon mal mehr wie derjenige, der gar nichts umkreist. Oder einmal im Jericho rumgeht und dann denkt, ja, passiert nichts. Beten heißt, Gott zu suchen. Nur wenn ich Gott suche, kann ich ihn besser kennenlernen. Wenn ich ihn kenne, lerne ich auch seine Verheißungen kennen, seine Zusagen kennen. Denn je besser ich Gott kenne, desto eher weiß ich dann auch, warum bin ich hier? Was ist mein Auftrag? Wenn ich darauf nämlich schon Antworten habe, dann kann ich auch noch viel konkreter sagen, was mir hier noch fehlt, was ich noch brauche. Beten heißt aber auch großes Erwarten. Ich muss dran glauben und auch dafür bereit sein, dass Gott es tun kann, um was ich ihn bitte. Wenn ich nur bete und nicht dran glaube, dass das eintrifft, was ich will, um was ich bete. Wenn ich nur bete und, ja, macht man halt so, gehört halt dazu, aber nicht dran glaube, dass das auch passieren kann, was ich bete, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Ich muss es auch erwarten, dass Gott was tun kann. Ja, falls dir selber nichts einfällt, wo du so denkst, ja, das wäre so ein Jericho, das ich mal in Angriff nehmen könnte, was ich umkreisen kann. Ich habe am Anfang der Predigt von der Vision als Gemeinde gesprochen. Was wollen wir? Wie wollen wir die Vision erreichen? Wenn nur einer dafür betet und seine Vorstellung hat und dafür betet, und genau weiß, wie er sich's vorgestellt hat, ich weiß nicht, ob wir weiterkommen. Wenn wir alle dafür beten, alle den gleichen Geist haben, werden wir vielleicht konkrete Ideen kriegen und konkreter beten können und wissen, okay, Gott, wir wollen die Vision erreichen. Wie willst du die Vision erreichen? Und was sind so Schritte, die dran sind, um die Vision zu erreichen? Oder du kannst einfach mal deine Bibel nehmen und beim Lesen Verheißungen anstreichen, die Gott gibt. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Beim Volk Israel hat es 400 Jahre gedauert, bis sich die Verheißung erfüllt hat, dass sie ein neues Land bekommen. In der Bibel gibt es noch viele Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind. Auch viele Verheißungen für dich persönlich. Streich sie dir an und umkreis konkret die Verheißung, wo Gott dir selber was verspricht und du weißt, okay, er hat Gott was versprochen, das gilt für mich. Aber bis heute ist es bei mir nicht eingetroffen. Umkreis es, bete dafür, such Gott und erwarte, dass Gott seine Verheißungen erfüllt.